Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte vorlesen Markus Kapitel 5 ab Vers 21 bis Vers 43. Und als Jesus in dem Boot wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelt sich eine große Volksmenge zu ihm. Und er war am See und es kommt einer aus der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er den sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm hin und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten. Und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte, es war viel schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, dass sie wusste, was mit ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht. Glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lernt ihr? Was weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, geht hinein, wo das Kind war, und ergriff die Hand des Kindes, spricht zu ihm, Talita cum. Das übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle. Und er sagte, man sollte ihr zu essen geben. Ich möchte beten. Tiefe Wahrheit, tiefe Offenbarung deiner Herrlichkeit, deiner Vollmacht, deiner selbst, Jesus Christus, damit das nicht nur eine Geschichte ist, die wir eigentlich schon oft gelesen und vielleicht auch gehört haben, damit es du bist, den wir hieran erkennen, anbeten und glauben, so bitte ich dich, lehre du uns, wie wir diese Geschichte zu verstehen haben, leite durch deinen guten Geist in diese Wahrheit, schenke Glauben, dass wir dich in dieser Weise sehen, wie du uns dir vorstellst. So bitte ich dich, Jesus, um deine Vollmacht im Reden und im Predigen. Ich bitte dich um offenes Herz und Erkenntnis am Herzen, im Verstand, um das zu verstehen. Herr, du vermagst es uns zu geben. In deinem Namen. Amen. Je weiter wir Markus' Evangelium vorankommen, umso größer sind die einzelnen Abschnitte und mit mehr Versen, vielen Versen. Und normalerweise würde ich so viele Verse in 3, 4, 5 Predigten einteilen und mit euch langsam durchgehen. Wir haben hier zwei Begebenheiten, zwei Offenbarungen Jesu Christi und seiner Vollmacht, zwei Heilungen. Aber das Wort Gottes, der Geist Gottes, inspiriert Markus, es in eine Begebenheit hineinzunehmen und als eine Begebenheit zu beschreiben. So, das ist, dann darf ich nicht es in zwei machen, wenn das Wort Gottes es als eine darstellt. Und das ist nicht ohne Grund. Es ist eine Begebenheit, es ist ein Beweis, ein weiterer, dritter Beweis der Vollmacht der Göttlichkeit Jesu. Zwei haben die Jünger vorher schon kennengelernt. In der vertieften Weise, wer Jesus Christus ist, durften die Apostel kennenlernen, was die Vollmacht Jesu wirklich ist. Und sie haben das gesehen in der Vollmacht über die Natur, über die Winde und die Wellen und staunten nicht schlecht darüber. Aber das Staunen vergrößerte sich, denn Jesus hat ihnen vorgehabt, ihnen Größeres zu zeigen, als was sie bis jetzt gesehen hatten. Und sie haben gesehen, wie ein Besessener, mit Legion besessen, wie er sich für die Füße Jesu niederwirft und auf das Wort des Herrn befreit wird und in eine Befreiung erlebt, dass alle drumherum, die Menschen darüber staunen und sich darüber wunderten. So hört nämlich unser Abschnitt vorher auf in Vers 20. Und die alle wunderten sich ebenfalls. Es ist ein großes Erstaunen. Was ist das für ein Mensch, das nicht nur Wind und Wellen, sondern auch die Dämonen ihm gehorchen? Und zwar in dieser extremen Art und Weise. Aber das ist noch nicht alles. Und wenn man hier schon aus dem Staunen nicht herauskam, aber es gibt noch mehr. Und Jesus fährt zurück vom jenseitigen Ufer, vom Heidenland, kommt zurück und er hat wenig Zeit, er muss den Jüngern die nächste Lektion beibringen. Denn sie sollten noch Größeres schauen. Eigentlich das Größte sollen sie schauen. Sie sollen die größte Vollmacht und die größte Botschaft Jesu Christi selbst jetzt sehen. Und das ist etwas, was noch nicht allen offenbar sein soll und nicht alle sofort sehen müssen und dürfen. Darum ist am Ende von unserem Abschnitt Vers 43 das Verbot, dass sie es noch nicht weitererzählen sollen, noch nicht. Sie sollen nämlich sehen, dass Jesus auch die Vollmacht über den Tod selbst hat. Nicht nur über die Krankheit, sondern über die letzte Konsequenz der Krankheit. Und das ist der Tod selbst. Und diese Offenbarung, das ist sozusagen der Höhepunkt der nächsten vertiefenden Lektion der Apostel. Sie sollen jetzt noch mehr sehen und noch mehr kennenlernen, wer Jesus überhaupt ist. Und mit diesem Anliegen, oder das ist die Botschaft von unserem Abschnitt, Vers 21 bis 43, die Vollmacht Jesu über den Tod. Und Jesus demonstriert das, was er in den Gleichnissen gelehrt hat und bezeugt, was die Vollmacht in seinem Wort ist. Er spricht und es wird. Was dieses Wort hervorbringt, das demonstriert er jetzt in einer Weise, da können wir verstandesmäßig nicht mehr mit. Ja. Und es ist ich will nicht sagen, interessant ist, das ist ein falscher Ausdruck. Es ist eine tiefe Botschaft, die wir in diesen Verse haben. Und die ist vollgepackt. Jeder Satz und jede Perikope, wieder jeder Abschnitt für sich lohnt sich genug. Und ich habe mir vorgenommen, es am Stück mit euch anzuschauen. So bin ich selbst gespannt, wie das gelingt. Und es gibt so viele Details und so viele Dinge, worauf man wieder eingehen kann. Aber ich möchte erstmal mit euch heute einen großen Überblick über diese Begebenheit und über das Geschehen, so wie der Geist Gottes es uns inspiriert. Das Erste also, es geht um diese Vollmacht Jesu. Und wie in allen anderen Predigten und in den Abschnitten, ich euch versucht habe, deutlich zu machen, ich hoffe mehr dieses Wort als ich, dass die Reaktion darauf entweder Glaube oder Unglaube ist. Und dieser Abschnitt lehrt uns, was wirklich rettender Glaube eigentlich ist. Es lehrt uns, dass es auf Jesu Vollmacht und auf seine Wirkung, ich merke schon, so sehe ich das Licht oben, schätze, man sieht aber mein Gespucke. Ich hoffe, ihr lasst euch davon nicht stören. Also, es lehrt die Vollmacht Jesu und dann eben diese zwei Reaktionen. Es lehrt uns dieser Abschnitt, was einen rettenden Glauben ausmacht. Ich habe vor längerer Zeit schon über diesen Text gepredigt, beziehungsweise habe intensiv über ihn gearbeitet. Dieser Text begleitet mich schon viele, viele Jahre, weil er für mich im Markus-Evangelium ein sehr zentraler Text ist und ein zentraler Abschnitt ist. Ich habe ihn damals überschrieben mit der Überschrift mittendrin statt nur dabei. Da war ich jung und ich war zwar kein guter Fußballer, aber habe gern Fußball geschaut. Die Bundesliga habe ich gerne immer am Samstag mit meinem Vater habe ich gern geschaut, schon als kleiner Junge. Und dann war die Werbung immer für diese Sportsendung Wenn du bei uns schaust, bist du nicht nur mittendrin, sondern auch, bist nicht nur dabei, sondern mittendrin, so war das. Wenn du bei uns schaust, dann bist du nicht nur zu Hause auf deinem Sofa, sondern du wirst dich so fühlen, als ob du mittendrin im Stadion bist und wirst dann so mittendrin dabei sein. Und ihnen war das Anliegen zu sagen, man kann bei einem Event, bei einem Ereignis, man kann dabei sein, aber nicht wirklich mittendrin. Und das ist mir sofort in den Sinn gekommen, als ich über diesen Text nachgedacht habe. Es ist die Möglichkeit, bei einer Sache dabei zu sein. Und wir werden da hineingenommen. Eine große Volksmenge ist bei einer Sache wirklich dabei. Sie ziehen mit. Aber es ist möglich, bei einer Sache dabei zu sein, aber nicht wirklich mittendrin zu sein. Nicht Anteil an diesen Dingen zu haben. Und das ist die Botschaft, die dann sozusagen in dem Höhepunkt der Vorstellung der Vollmacht Jesu, man kann dabei sein, man kann das alles in gewisser Weise, ich möchte es euch gleich vom Text zeigen, das Ganze erleben, aber nicht wirklich Anteil daran haben. Und was ist der entscheidende Faktor, um was geht es? Wie komme ich von ich bin dabei und wie komme ich da mit hinein, dass ich mittendrin bin? Die Frage oder die Antwort, besser gesagt, ist das rechte Verständnis vom rettenden Glauben. Was bedeutet, an Jesus zu glauben? Das ist die Botschaft. Vollmacht Jesu, die wird uns vorgestellt. Und dann werden uns verschiedene Gruppen vorgestellt in diesem Abschnitt, die mittendrin sind, aber nicht wirklich dabei sind oder dabei sind und nicht wirklich mittendrin sind. In dieser Weise, ich möchte euch die einzelnen Gruppen vorstellen. Man könnte sie im Einzelnen betrachten, aber dann würde man sozusagen den Gedankengang und die Art und Weise, wie der Text die Botschaft entfaltet, übersehen. Es ist die Rede von der Volksmenge. So beginnt ab Vers 21, Jesus fährt ans jenseitige Ufer. Schaut mal Vers 21. Und als Jesus im Boot wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Wieder. Immer wieder. Vom Anfang des Markus-Evangeliums. Die Volksmenge wächst, wächst, wächst. Und es wird immer größer, immer größer, immer größer. Und hier auch, er kommt herüber und eine große Volksmenge versammelt sich. Wir gucken uns sie gleich kurz an, die Volksmenge. Dann haben wir einen Synagogenvorsteher, einen interessanten Mann. Wir kennen sogar seinen Namen, der heißt Jairus. Und er hat sogar eine Tochter, ist verheiratet, eine Frau. Und so bekommen wir eine Perspektive, was rettenden Glauben ausmacht, aus der Perspektive eines jüdischen Synagogenvorstehers. Wir können sagen, eines Gemeindeleiters. Dann haben wir eine dritte Person, die da auftaucht. Und jede für sich ist spannend genug und ist eine Predigt wert. Die dritte Person ist eine Frau. Den Namen kennen wir nicht. Aber wir wissen, dass sie sehr, sehr krank war und sehr lange krank war und eine extreme Krankheit hatte. Und dann erlebt sie in einer Art und Weise, was es bedeutet, wirklich dabei zu sein und wirklich mittendrin zu sein. Und dann erleben wir die sogenannten, und um die eigentliche, die ganze Geschichte hier stattfindet, warum Jesus das Ganze macht, die Jünger selbst, die Apostel. Auch die sind dabei und erschreckenderweise sind sie nicht mittendrin. Sie sind dabei, aber da gibt es einige Zweifel gegenüber ihrer Haltung und ihrem Verständnis und ihrem Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Also wir haben die Person der Jünger und dann haben wir Jesus selbst. Der eigentliche Akteur, der eigentliche Handler dieser ganzen Geschichte. Und es wäre lohnenswert, all die, wie nennt man die? Ja, das klingt schon so gelehrt. Ich habe es neulich das gehört, fand ich voll gut. Ich weiß, wer damit gemeint ist, aber kann es nicht mal selbst sagen. Gell? Auf jeden Fall die Akteure, kann man so sagen, ja. So, wir sind einige Akteure in diesem Abschnitt und herrlich, ein herrlicher Abschnitt. Genug gelobt, den Abschnitt, lasst uns mal den genauer anschauen. Also die erste Gruppe und ich möchte den Versen mit euch folgen und der Spur ein bisschen nachgehen, in der Hoffnung, dass der Geist Gottes uns diese Wahrheit groß macht. Jesus kommt rüber ans jenseitige Ufer. Die Heiden haben gebeten, er soll verschwinden, er soll gehen. Sie haben seine Herrlichkeit und seine Vollmacht nicht ertragen. Sie konnten mit ihm nicht umgehen. Sie konnten mit dem Sohn Gottes, die Heiden und die unter der Herrschaft des Teufels waren, und in seiner Gegenwart nicht bleiben. Jesus ist gegangen und er fährt nicht einfach so wieder zurück, sondern mit einem Ziel, mit einem Plan. Er möchte das nächste Größere tun. Er weiß, was er tut und er kommt ans jenseitige Ufer und ich würde sagen, die Nachricht hat sich so schnell rumgesprochen. Es gab keine E-Mails, keine WhatsApps, keine SMS, keine Fax, höchstens ein Fuchs und die Nachrichten verbreiten sich so schnell. Es waren andere Boote, haben wir gelernt, die mit ihm waren. So verbreitet sich die Nachricht von der Heilung und sie kannten ihn schon vorher, in großer Weise haben sie es erlebt. Jetzt wissen sie und hören sie, dieser Jesus, der dann abgehauen ist, der dann fluchtartig das andere Ufer verlassen hat. Da war eine riesen Volksmenge, er war weg. Wer mit dem Booten mitkommen konnte, ist mitgefahren. Er kommt wieder zurück und die Menschen strömen und noch mehr. So sehr, dass er eigentlich wiederum keinen Raum und keinen Platz für keine Bewegungsfreiheit mehr hatte. Das Entscheidende und Interessante erstmal. Unter dieser Volksmenge sind verschiedenste Menschen da. Und sie kommen aus verschiedensten Motiven. Und das ist das Erste, was uns klar werden muss. Sie kommen alle zu Jesus. Sie versammeln sich. Und auf den ersten Blick könnten wir meinen, guck mal, voll gut, da ist so eine Neugier, beziehungsweise so eine Suche, eine Sehnsucht. Alle kommen zu Jesus. Viele Menschen sind da. Aber nicht jeder, der dahin kam, kam mit der richtigen Motivation zu ihm. Nicht jeder, der da zu ihm kam, kam mit der richtigen Haltung zu ihm. Es kamen viele Bedürftige und wirklich Jesus-Suchenden, das werden wir gleich sehen. Aber es kamen auch viele, und es waren viele da, die nicht in der richtigen Haltung, und ich sage andersrum, nicht mit dem Glauben wirklich an Jesus zu ihm kamen. So kamen nicht wenige, sie waren einfach mal neugierig. Sie haben gesagt, was hat es mit sich mit diesem Jesus auf? Warum geschehen diese Zeichen Wunder? Was passiert hier? Kapitel 6 wird uns dann nochmal mehr in diese Haltung hineinnehmen. Aber schon mal vorweg, sie ärgerten sich an ihm. Sie sahen die Zeichen, sie sahen die Wunder und sie konnten das nicht einordnen. Sie konnten nicht glauben, sie wollten nicht glauben, dass er in der Vollmacht Gottes es tut. Wir haben das gelesen, dass sie das eher den Dämonen zuschreiben. Aber sie konnten das nicht aufhalten. Und sie wollten wirklich ihn überführen, dass er hier mit falschen Karten spielt. Mit Tricks. Und so kamen nicht wenige. Und sie waren da, und das waren nicht wenige, aber nicht im Glauben, sondern im Zweifeln. Sie kamen und sagten, ich will mal prüfen, ich will mal sehen. Das sind für mich solche Menschen, die meistens ganz hinten sind in der Volksmenge und meistens so dastehen und meistens nicht in die Augen schauen. Ja, so. Ja, ich will es dabei belassen. Tun sich schwer. Und sie kommen immer wieder, weil sie merken, da ist irgendwas, da passiert irgendwas, da wirkt Gott, aber was ist da los? Und die tauchen auf und stellen sich in die letzten Reihen oder setzen sich in die letzten Reihen und prüfen. Prüfen, was los ist. Und sie gehen. Und nicht wenige gehen und sagen, verstehen wir gar nicht, was da los ist. Was machen die da für einen Aufruhr? Warum kommen die Leute her? Warum laufen sie ihm hinterher, dem Jesus? Warum? Sie sind dabei, aber mit so einer Distanz, in einem Unglauben Jesus gegenüber, in einer Verschlossenheit und in einer Ablehnung, weil sie das nicht wahrhaben wollen und weil sie das nicht mögen. Und sie sind dabei, aber sie sind nicht mittendrin. Und so waren nicht wenige da, die kamen und sagten, mal schauen, mal gucken. Gucken wir mal, was da los ist. Oder andere waren einfach neugierig und sagten, hey, vielleicht kriege ich eine coole Show geboten. Vielleicht kann ich etwas erleben, weil wenn sie alle sagen, er kann Dämonen austreiben, das würde ich gerne mal sehen. Oder wenn einfach ein Leprakranker gesund wird, einfach wenn die Haut und Knochen und alles sich verändert, hey, so ein Schauspiel. Also Fernseher gab es da mal nicht. Also bessere Unterhaltung gäbe es wahrscheinlich nicht. Also sie wollten mal etwas erleben. Es gab einen, der wirklich darauf gebrannt hatte, so eine Kraftentfaltung mal zu sehen. Und nicht, weil er gläubig werden wollte, sondern weil er es einfach mal erleben wollte und unterhalten werden wollte. Nicht wenige wollen einfach unterhalten werden. Wisst ihr, wer das ist? Es ist der jüdische König. Schlag mich mit Lukas 9 kurz auf. Ich habe nicht viele Stellen heute zum Aufschlagen, deswegen gönnen wir uns ein paar Stellen zum Aufschlagen. Lukas 9. Lukas 9, Vers 9. Ich hoffe, dass ich die richtige. Dieser König ist der Herodes, der Nachfolger dieses bösen einen großen Königs. Und dann heißt es Vers 9, und Herodes sprach, Johannes habe ich enthauptet. Wer aber ist dieser, von dem ich solches höre? Und er suchte ihn zu sehen. Johannes hat ihn umgebracht. Und jetzt kriegt er von Jesus größere Dinge mit. Und er sagt, ich will ihn sehen, ich will ihn erleben. Warum? Schaut mal in Kapitel 23, Vers 8. In Lukas Kapitel 23, Vers 8. Pilatus schickt ja Jesus zu Herodes und jetzt begegnet er endlich mal diesen Mann, von dem er so viel gehört hat und den er gerne kennenlernen würde. Und jetzt schaut mal in Vers 8. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr. Voll gut, gell? Er sieht Jesus und freut sich. Liebe Geschwister, nicht jede freudige Regung und positive Regung Jesus gegenüber ist aus einem Glauben und aus einem rettenden Glauben heraus, sondern schaut mal, warum er sich freute. Denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen. Warum? Weil er vieles über ihn gehört hatte und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Das war der einzige Grund, warum er gerne Jesus erlebt. Und er bat ihn, sagt, mach doch mal. Der Herodes war gewohnt, dass die Hofnarren und die Schauspieler und alle ihn unterhalten. Und er würde gerne eine neue Dimension der Unterhaltung erleben. Etwas, was nicht von dieser Welt ist. Und er wollte sehen, was für eine Kraft da dahinter ist. Er wollte unterhalten werden, er wollte etwas erleben. Und er freute sich über Jesus. Er war nicht mal skeptisch und sagte, das kann er nicht. Er hat viel davon gehört. Er wollte aus Neugier erleben und er würde gerne so ein Zeichen mal sehen. Einfach mal erleben, dass das funktioniert. Vor seinen Augen. Hey, wieso passiert es da, passiert es da? Ich will gerne das sehen. Jesus kommt und was macht Jesus? Er tut ihm den Gefallen nicht. Jesus ist kein Showmaster. Jesus ist nicht gekommen, um dich und mich zu unterhalten. Jesus ist nicht gekommen, damit du Dinge erlebst und siehst, die du vorher vielleicht noch nie gesehen hast und denkst, boah. Jesus ist nicht gekommen, damit du kommst, dich hinsetzt und sagst, heute will ich einen schönen Gottesdienst, ich will heute unterhalten werden. Und dann nach Hause gehst und sagst, heute war ich gut unterhalten. Wir würden das nie so sagen. Aber wir würden sagen, das hat mir heute gefallen. Mir war es heute nicht langweilig. Viel erlebt und dann haben wir doch das gehört und das erlebt und das gesehen und dieses Zeugnis und was weiß ich. Vielleicht sogar die Predigt. Weil ich war heute unterhalten, ich bin heute nicht eingeschlafen. Heute war es nicht langweilig. Und vielleicht kommen manche sogar mit diesem Anliegen gar nicht so skeptisch und sagen, oh, das glaube ich nicht, was passiert. Vielleicht sind einige einfach da, die gerne einfach Sonntag eine geistliche Unterhaltung haben wollen. Man kann dabei sein, auch mit dieser Art von Haltung und trotzdem nichts erleben. Darf ich euch etwas zeigen. Als Jesus aufbricht und als Jesus losgeht, schaut mal Vers 24. Und er ging mit ihnen und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Jetzt geht's los. Jesus geht und bewegt sich und alle wollen mit. Sie haben mitgehört. Was haben sie gehört? Da kommt einer und sagt, meine Tochter liegt im Sterben. Bitte kannst du sie gesund machen. Was glaubt ihr, was diese Leute jetzt denken? Jawohl, darum sind wir hier. Jetzt wollen wir sehen, ob das echt ist. Die Skeptiker, oh, jetzt wollen wir genau hinschauen, was er tut. Wir wollen genau die Methoden prüfen. Die Neugierigen, jetzt kriegen wir eine Show geboten. Jawohl. Und Jesus zieht los und alle mit ihm. Jetzt kommt Weihnachtsmarktzeit. Ich mag diese Zeit aus vielen Gründen. Ich habe mich schon mal dazu bekannt. Aber was ich nicht mag, ist, obwohl ich den Duft und das Essen auf den Weihnachtsmärkten mag, mag ich nicht diese Volksmengen da. Deswegen mag ich den Schwäbisch Gmünder, der ist ganz locker. Stuttgarter geht gar nicht. Weil ich komme da nicht durch. Ich komme rein und ich will schon wieder raus. Eine Enge. Könnt ihr euch vorstellen? Wartet mal auf einem so beengten Platz, wo Menschen sich drängen und ihre, und dann noch mit Kinderwagen, als sie klein waren. Das geht ja oh, an die Füße, oh, Entschuldigung. Und hier und so. Aber das ist ungefähr die Situation. Nicht eine Weihnachtsmarktsituation, aber eine Situation, wo ein Volksauflauf ist. Eine Riesenvolksmenge. Jeder drängt ihn. Das heißt, sie quetschen sich gerade so durch. Und als die Jünger, als Jesus sagt, wer hat mich berührt? Was ist die Antwort? Jeder. Jeder. Jeder berührt ihn. Das heißt, jeder quetscht sich an ihm vorbei. Jeder will dabei sein. Er will bei der nächsten Situation, er will miterleben, was Jesus tut. So nah wie möglich an Jesus sein. So nah wie möglich bei ihm. Bloß nichts verpassen. Alle drängen sich um ihn. Und der ganze Pult, könnt ihr euch vorstellen, die ganze Volksmenge, die sich am Ufer sich versammelt hat, folgt dann zu diesem Haus. Das ist echt erschreckend. Alle sind dabei. Alle drängen sich. Alle wollen es miterleben. Und dann passiert etwas. Bin ich gespannt, ob wir heute dazu noch kommen. Dann passiert etwas. Und ein Wunder geschieht. Und sie kriegen es nicht mit. Da berührt jemand Jesus nur an dem Saum des Gewandes. Und da passiert etwas. Und jeder quetscht ihn, jeder berührt ihn, jeder reibt sich an ihm, jeder ist in der Nähe und es erlebt nichts. Man kann mittendrin sein, nein, man kann dabei sein. Ich verwechsel selbst diese Dinge, weil es nicht in der Bibel steht wahrscheinlich. Man kann dabei sein, man kann Jesus in gewisser Weise berühren. Das heißt, mit ihm in Kontakt treten, in Kontakt kommen. Man kann aus Neugier und aus all den verschiedenen Motiven, wie sie in der Volksmenge vorhanden waren, dabei sein. Aber wenn was passiert, es nur vom Hörensagen mitbekommen. Das heißt, in dem Moment, wo die Frau dann sagt, oh, ich sage die Wahrheit, und sie drehen sich um, hä, ist gerade was passiert? Ja, wie, wann, wo? Wir sind doch da gewesen, um es zu sehen. Und sie hören das. Sie haben es weder selbst erlebt, sie haben es noch nicht mal gesehen. Aber sie kriegen ein Zeugnis, gell? Und die stehen da und die denken, aber wir waren doch dabei. Wurde irgendeiner von ihnen geheilt? Und sie berührten Jesus weit mehr als nur am Saum des Gewandes. Warum? Was für ein Zeugnis gibt Jesus dieser Frau? Dein Glaube. Anscheinend das alles, was sie aufbrachten, vielleicht sogar Oberfläche, also Glauben, wie man dahinstellen würden, weil die Leute kommen, sie folgen ihm nach, sie bedrängen ihn, sie sind bei ihm, sie wollen von ihm etwas lernen, etwas sehen, was auch immer. Aber entscheidend ist das nicht der Glaube, der die Kraft Jesu zur Verfügung stellt. Ihre Motivation, Jesus zu sehen, zu begegnen, ist nicht aus einem reinen Herzen und beschreibt nicht den rettenden Glauben. Der wird uns gleich beschrieben. Aber das ist die Ausgangssituation. Da starten wir, da beginnt diese ganze Geschichte. Jesus kommt ans jenseitige Ufer und ich mag das sehr. Ich lese nochmal Vers 21. Und als Jesus in dem Boot wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelt sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Und er war am See. Im Matthäusevangelium. Und als Parallelstelle können wir nachlesen. Und heißt, und er lehrte sie. Er ergreift sofort die Gelegenheit und predigt. Er lehrt sie, er unterweist sie und nutzt die Gelegenheit. Jetzt Vers 22. Und es kommt ein Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt ihn zu den Füßen und bittet ihn sehr und sagt, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihm die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Das ist das Bild, müsst ihr euch vorstellen. Jetzt quetscht sich einer durch diese Volksmenge hindurch. Er drängt und kommt vor Jesus und Jesus ist mitten im Lehren. Er ist mitten im Predigen. Wir haben jetzt hier keinen Tumult, aber stell dir vor, da kommt jetzt jemand und sagt, oh, in aller Demut, Willi, kannst du kommen, hilf mir. Da würde ich sagen, weißt du, ich habe noch nur noch 10 Minuten zu predigen. In 10 Minuten bin ich fertig. Und dann haben wir noch einen Anbetungsteil und dann noch ein Gebet. Und wenn wir dann fertig sind, dann habe ich ein bisschen Hunger, dann muss ich noch was essen, dann haben wir Mittagessen. Und dann nehme ich mir Zeit für dich, dann komme ich. Mitten im Lehren, mitten im Predigen unterbricht jemand: Jesus, kannst du kommen? Und in dem Fall, was macht Jesus? Er geht. Ich sage mal, die Ersten: hey, ich würde gerne den Schluss von der Predigt hören. Wie kannst du hier gehen? 1000 Menschen, alle sind da, alle wollen. Und er nimmt sich diesen einen an, einen Mann, und geht mit ihm mit. Erstaunlich, gell, unser Herr. Warum? Weil er was Großes vorhat. Darf ich euch so sagen? Ein auserwähltes Werkzeug, um die Herrlichkeit Jesu offenbaren zu wollen und zu müssen. Wie der Blinde und wie der Lahme und wie all die, die Gott vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hat, dass Gott sich an ihnen verherrlichen wird. So dient auch dieser Jairus. Wer war er? Ein Synagogenvorsteher. Einer von den frommen Juden. Er war einer von den vielen Pharisäern und Schriftgelehrten, die das Volk unterwiesen und ihnen die Schriften erklärten. Und wir haben sie kennengelernt, in welcher Haltung sie immer zu Jesus kamen, richtig? Hier begegnet ein Erster, das erste Markus-Evangelium, einer von ihnen, der in einer komplett anderen Haltung zu Jesus kommt. Was ist der Unterschied zwischen diesem Gelehrten, schriftgelehrten Pharisäer, Synagogenvorsteher und zwischen all den anderen, die Jesus verflucht haben und sagten, er treibt die mit dem Dämonen aus. Was ist der Unterschied? Seine Lebenssituation. Seine Not. Seine absolute Angst und seine Hilflosigkeit. Seine Verzweiflung. Er ist an dem Punkt, wo Jesus für ihn die letzte Chance ist. Und überlegt mal, schaut mal, was für eine Haltung. Er kommt ein Synagogenvorsteher und fällt ihm zu seinen Füßen. Kommt euch das bekannt vor? Könnt ihr euch erinnern, wie der Dämonbesessene, was da geschah? Er fällt zu Jesu Füßen. Schaut mal, wie die Frau kommt. Oder was die Frau tut. Kapitel 5, Vers 33. Die Frau aber fürchtete sich, zitterte, da sie wusste, was mit ihr geschehen war, kam und fiel ihm vor ihm nieder, zu seinen Füßen. Das wiederholt sich. Und interessanterweise geschieht mit diesen Menschen etwas, was mit den ganzen Volksmengen, die nicht auf den Knien zu Jesus kommt, geschieht. Sie kommen vielleicht so und drohend und was weiß ich. Sie kommen alle mit irgendwelchen Haltungen, aber nicht in dieser Haltung, nicht in der absoluten demütigen Haltung zu den Füßen Jesu. Und das ist das Erste, was wir über den rettenden Glauben lernen. Wer nicht angekrochen kommt zu den Füßen Jesu, wird nie seine Kraft erleben. Aber wie kommt man dahin? Wie kommt der stolze Mensch, sich zu knien, die Knie zu beugen vor dem Herrn der Herren? Wie kommt der Mensch aus sich heraus? Niemals. Er ist zu stolz. Wisst ihr, was passieren muss? Gott muss ihn demütigen. Wisst ihr, was Gott bei dem Jairus tun musste? Was er zulassen musste? Das wahrscheinlich das Kostbarste, was er hatte. Das Liebste, was er hatte. Ihm genommen hat. Das war seine kleine Tochter. Als ich das nochmal heute Morgen las, 12 Jahre, dann habe ich gesagt, Missy 10, Timmy 12. Und dann habe ich mir vorgestellt, mein Sohn liegt jetzt im Sterben. Wisst ihr, wie sehr sein Herz an diesem Kind hing? Oder andersrum, wie sehr er dann gedemütigt und am Boden war? Ihm ist es egal, was diese alle anderen umhin herum von ihm hielten. Wie kam Nikodemus zu Jesus? Auch ein Synagogenvorsteher höchstwahrscheinlich, beziehungsweise ein schriftgelehrten Pharisäer. Wann kam er? Nachts, Johannes Kapitel 3. Warum kam er nachts? Weil er nicht gesehen werden wollte. Er wollte nicht, dass man ihn mit Jesus sieht. Er wollte nicht, dass die anderen sehen, oh, er hat eine Neugier ihm gegenüber, er hat Fragen ihm gegenüber. Man sollte ihn nicht mit Jesus sehen. tagsüber, er kam nachts heimlich. Dieser kommt tags vor der ganzen Volksmenge, vor all denen, von denen er ganz genau weiß, was er dann später zu hören bekommt. Er wird sehr wahrscheinlich, ich sage 99,9%, wird er seinen Dienst als Synagogensteher verlieren. Anerkennung, Wertschätzung, gesellschaftliche Stellung, Konsequenz wirtschaftlich mit allen Folgen. In dem Moment ist es ihm absolut egal. Warum? Weil seine Not ist größer als sein Stolz, seine Not ist größer als seine Ehrsucht, seine Not ist größer als seine finanzielle Sorgen, seine Not ist größer als seine Anerkennung, als sein Job, als sein Dienst, egal. In dem Moment ist die Not so groß, dass alles andere eben egal ist. Und ich glaube, aus meiner persönlichen Erfahrung, dass das die Haltung ist, um Jesus begegnen zu können. Und wie viel muss Jesus an uns tun, damit wir an diesem Punkt sind? Ja, was werden die anderen denken? Wie werden sie sehen, wenn ich das bezeuge, das sage, wenn ich diesen Schritt gehe? Welche Konsequenzen wird das für mich haben? Mein Leben, meine Ausbildung, meine Karriere, all diese Dinge. Und wenn du an diesem Punkt bist und darüber nachdenkst und abwägst, dann bist du noch nicht an dem Punkt, den rettenden Glauben anzunehmen, Jesus in seiner Größe zu sehen. Dann sind diese Dinge dir noch wichtiger als Jesus selbst. Dieser Mann hier, er kommt, schmeißt sich auf die Füße, fleht Jesus an. Jesus macht sich auf. Und jetzt, die Zeit ist fast um. Jetzt beginnt eigentlich die Geschichte. Jetzt geht es eigentlich los. Wie soll ich das machen? Jetzt taucht auf einmal eine Frau, ich gebe euch nur einen Überblick, es taucht nur eine Frau auf, die ganze Volksmenge bewegt sich, Jesus macht sich auf. Könnt ihr euch vorstellen, was jetzt im Jairus, was in seinem Herzen jetzt passiert? Jesus geht, er geht mit ihm, er sagt, komm, dann gehen wir hin. Was glaubt ihr, was in ihm jetzt aufkeimt? Endlich Hoffnung. Jetzt wird mir geholfen. Jetzt ist aus seiner Verdrusszeit und seiner Angst und Verzweiflung Hoffnung. Hoffnung im Herzen. Jesus macht sich mit ihm auf. Natürlich kann es jetzt nicht schneller genug gehen. Es muss jetzt sofort passieren. Eigentlich, Jesus könnte jetzt ein Wort sagen und sie wird da hinten gesund. Er müsste nicht mal durch die Volksmenge sich durchquetschen. Jesus macht sich auf den Weg. Und wisst ihr, warum er das macht? Wegen Jairus. Und wisst ihr, was Jesus weiß? Er wird jetzt stehen bleiben. Und wisst ihr, was Jesus weiß? Er wird so lange stehen bleiben und so lange drauf rumhacken, bis diese Frau sich outet, so lange, bis dieses Mädchen gestorben ist. Genauso, er so lange im Land ferner blieb, bis Lazarus gestorben ist. Warum? Um zu zeigen, seine Herrlichkeit. Aber jetzt versetzt ihr euch mal in die Lage von Jairus. Er war wahrscheinlich nicht sehr erfreut über die Verzögerung, oder? Könnt ihr vorstellen, Jesus steht jetzt da und sagt, mich hat jemand angefasst. Wenn die Jünger schon sagen, Jesus, hallo, guck dich mal um, du hast irgendwie einen Realitätsverlust. Hast du nicht gemerkt, dass du nicht alleine bist hier? Interessant, dass die Jünger Jesus belehren, gell? Ist schon interessant, dass die Jünger sagen, Jesus, du hast da irgendwas gerade nicht verstanden. Wisst ihr, wie oft wir als Nachfolger Jesu Jesus belehren und ihm erklären, dass was er gerade tut, nicht gerade richtig ist, was er tut. Dass seine Fragen nicht gerade die richtigen Fragen sind und dass sein Warten falsch ist und seine Verzögerung unvernünftig ist. Überlegt mal, die Jünger unterweisen Jesus und sagen, Jesus, hallo, jeder berührt dich, hör auf, so dumm zu fragen. Wisst ihr, für wen die ganze Lektion ist? Für sie. Vor allem Petrus, Johannes und Jakobus. Das sind die drei Leiter, die drei Führer, die Säulen der späteren Gemeinde. Sie sind als Gläubige eigentlich, gell? Sie sind dabei, aber nicht mittendrin. Wisst ihr warum? Das ist möglich. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie sich da aufgespielt haben? Wie Bodyguards da, unser Meister hier, macht mal Platz. Petrus wahrscheinlich vorne, hätte gerne ein Schwert gezückt und jedem umgehackt, der sich nur in die Nähe von Jesus wagte. Wir sind seine Jünger, nicht ihr bei ihm, wir bei ihm. Die waren alle um ihn herum, die waren höchst beschäftigt und stolz. Das ist unser Meister. Wir waren dabei, als die Dämonen ausgetrieben waren. Wir, die sind dann schier geflogen neben ihm. Und dann geschieht etwas und sie kriegen das wie mit? Ebenfalls von Hörensagen. Wie oft hören wir von der großen Taten Gottes immer nur von Zeugnissen? Wie oft sehen wir uns danach, dass wir sagen, warum höre ich immer nur von anderen, dass sie was erleben? Wieso erlebe ich das nie? Man kann Jesus nachfolgen, sich in den Dienst für ihn aufopfern, alles tun und sogar vielleicht aufspielen, aber nie wirklich selbst erleben die Kraft Gottes, die von ihm ausgeht. Und dann immer nur von Hörensagen, von einem Zeugnis und sich daran laben, ein Zeugnis zu hören. Nichts gegen Zeugnisse. Aber wenn dein Leben nur daran besteht, eine Stärkung im Glauben, nur von einem Zeugnis zu erleben, dass es einen Jesus gibt, der Kraft hat, dein Leben zu verändern, aber selbst nie erlebt hast. Was ist das für ein Glaube an Jesus? Und was ist eine Beziehung? Was ist für eine Nachfolge? Sie müssen einiges lernen von dieser großen Kraft. Und das Erste, was sie lernen, oh, es passiert und sie sind dabei, aber auch nur mittendrin. Aber ich will bei diesem Jairus kurz stehen bleiben, noch mal kurz. Darf ich? Jetzt bleibt Jesus stehen und sagt, wer hat mich eingefasst? Jetzt könnt ihr mir vorstellen, wie aus dieser Hoffnung, was dann passiert. Was aus diesem Gefühl der Hoffnung, jetzt wird mir geholfen, was dann passiert. Jetzt kommt Ungeduld. Jesus, vielleicht guckt er und ja, wo ist die? Jetzt weiß er es, vielleicht hilft er mit und sagt, was tust? Bitte, bitte, schneller. Und dann meldet sich nicht und dann, Jesus bleibt ruhig stehen, sagt, wer war's? Guckt sich um. Aus dieser Ungeduld wird was? Enttäuschung, Frust, Zorn vielleicht. Vielleicht hat er rumgeschrien. Oute dich, meine Tochter liegt im Sterben und du, das Szenario, das sich da vor sich spielt. Und Jesus, wisst ihr, was er macht? Er macht das. Er ist nicht mittendrin und die Volksmenge bedrängt ihn. Er kommt halt nicht schneller voran. Und diese Frau hat ihn halt berührt und jetzt muss er halt fragen. Er ist der Akteur, er ist der, der das macht. Er verzögert das sogar. Warum? Weil er jetzt den Glauben Jairus auf die Probe stellt. Er bringt den Jairus an den Punkt, von dieser, zu sagen, ist es echt? Kommst du zu mir wirklich, weil du glaubst, wer ich bin? Oder kommst du nur, weil ich halt heilen kann? Schaut mal, was er von ihm, was dann passiert. Ich gehe heute noch nicht auf die Frau ein, okay? Was ein Exkurs selbst gut wäre. Aber deswegen will ich die Hauptbotschaft heute euch sagen, weil es geht hier eigentlich nicht um die Frau. Die Frau ist ein Einschub. Die Frau ist eine geplante Verzögerung. Und das eigentliche Wunder ist nicht die Frau, wobei das schon ein Wunder für sich ist. Sie berührt Jesus an dem Punkt, wo am wenigsten es spürt. Das ist das Gleiche, wenn man dich an den Schnürsenkel berührt, natürlich, wenn du gerade gehst, das wäre blöd, und du sagst, oh, mich hat jemand berührt. Also das, was an deinem Körper nicht spürbar ist. Das ist schon ein Wunder, aber das eigentliche Wunder kommt. Und Jesus fordert von ihm und sagt, Jairus, ich lese ab Vers 35, während er noch redete, kommen sie in dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, jetzt versetzt ihr euch mal in diesen Mann hinein. Jetzt haben sie so lang rumgetrödelt. Jetzt ist vorbei. Und die kommen sogar, hey, bemühe den Lehrer nicht. Was für ein, jetzt kann er dir auch nicht mehr helfen. Jetzt war es das. Ja, er mag Dämonen austreiben können, ja, er mag heilen können, Krankheiten, ja, er mag toll predigen können, Wellen vielleicht sogar gebieten, aber jetzt brauchst du ihn nicht mehr bemühen, jetzt war es das. Vers 36, oder Vers 5, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Vers 36, Jesus aber überhörte das Wort, er ignorierte es, überhörte das Wort und spricht zu den Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, und jetzt? Glaube nur. Und jetzt frage ich euch, liebe Geschwister, was verlangt Jesus von dem Jairus jetzt? Glaube nur. Ja klar, dann glaube ich einfach jetzt mal. Jetzt offenbart sich, ob Jairus wirklich einen rettenden Glauben, das heißt, ob er Christus als den annimmt, im Glauben, wer er ist, und nicht einfach nur als ein Wunderheiler, der ihm jetzt einfach hilft. Jetzt erwartet er von ihm Glauben. Und wie kann Jesus von ihm jetzt sagen, in seiner Situation, wo es keine Hoffnung mehr gibt? Jetzt sagt er, jetzt glaube. Denn an diesem Punkt will Jesus ihn haben. Genau an diesem Punkt wollte ihn haben. Wo es gegen jede Hoffnung ist, aber auf Hoffnung. Kommt ihr euch das bekannt vor? Wo finden wir so eine Formulierung der Schrift? Römer Kapitel 4, wo der Glaube von wem beschrieben wird? Vater Abraham. Wen musste Jairus gekannt haben? Vater Abraham. Was musste er gekannt haben? Die Schrift. Jesus verlangt von ihm nichts, was er nicht kannte. Jesus verlangt von ihm nichts, was er schon nicht mal gehört hatte. Jesus verlangt von ihm nichts, was er schon nicht mal gelernt hatte. Wenn er Synagogenvorsteher ist, wenn er der Lehrer des Alten Testaments ist, der Schrift ist, dann muss er wissen, was Glaube ist. Und er sagt, im Prinzip, Jairus, kannst du dich erinnern an Bruder Abraham? Und nicht an unseren Bruder. Ja. Kannst du dich an ihn erinnern? Was war da? Was glaubt er eigentlich? Jesus sagt, glaube auf Hoffnung gegen jede Hoffnung. Glaube an mich, dass ich fähig bin. Glaube mir. Glaube, wer ich bin. Nämlich der Schöpfer. Über Wind und Wellen, über die Dämonen, über die Krankheiten und auch über den Tod. Glaubst du, dass ich das bin? Die Belohnung, die Jairus erlebt, ist. Was macht rettenden Glauben aus? Was ist der Unterschied zwischen Jairus und diesen, diese großen Volksmenge, diesen Schriftgelehrten? Er kam in einer absoluten Not zu Jesus. Jesus war für ihn die letzte Chance. Jesus prüfte diesen Glauben. Er weckte in ihm die Hoffnung. Aber er prüfte, ob diese Hoffnung gegen jede Hoffnung Bestand hat. Er hörte nicht sofort das Gebet, sondern prüfte seinen Glauben, ob er wirklich Jesus vertraut. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu unterhalten, eine Show abzuziehen. Er ist gekommen, um uns zu retten. Es tut mir leid, dass ich nicht fertig geworden bin. So machen wir dann nächstes Mal an diesem Abschnitt weiter. Was macht rettenden Glauben aus? Liebe Geschwister, man kann dabei sein, aber nicht mittendrin. Man kann dabei sein, aber nicht mittendrin. Und ich fürchte mich, und ich fürchte es, dass die Christenheit viele solche Menschen hat, die dabei sind, aber nicht mittendrin. Denn alles, was sie kennen und wissen, hören sie nur vom Hören sagen. Sie haben nie erlebt, was es bedeutet, Jesus zu berühren und Kraft von ihm zu empfangen. Sie haben nur gehört, dass es Menschen so erging, dass ihnen Kraft gegeben wurde. Wenn du denkst, oh, das ist mein Leben. Ich bin ja kein Aufrufer. Aber wenn du denkst, das ist mein Leben, ich höre immer nur und ich sehne mich danach, dann weißt du, was vielleicht fehlt. Das Kommen auf den Knien zu Jesus, in der absoluten Abhängigkeit, Hilflosigkeit. Egal, was die anderen über mich sagen, was die über mich denken, ich brauche ihn. Aber wir können auch als diejenigen, die wir ihm gehören, wie die Jünger, uns in ganzen Geschäftigkeiten aufreiben, in all unseren Diensten, so klein und groß sie auch sein mögen, und auch permanent nur vom Hörensagen mitbekommen, dass Jesus wirkt, ist auch möglich. Auch als Gläubige kannst du dabei sein, aber nicht wirklich drin.